Hallo, herzlich willkommen zu Data seinem Hals, dem Star Trek Podcast, in dem der Captain noch selber in die Seiten greift. Klampf, klampf, der Captain mit der Mandoline. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht wunderschön? Entschuldigung, ich habe schon gespoilert, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich bin Felo, ich habe heute wieder die neueste Folge von Star Trek Strange New Worlds gesehen. Spoilerwarnung, ja, aber es war noch nicht so schlimm. Hätte ich nie machen sollen. Verantwortungslos von mir. Spoilerwarnung, meine ersten Gedanken zur 7. Folge der 3. Staffel. Was ist die Sternenflotte? What is Starfleet? Die Folge, in der wir davon lernen, Spoilerwarnung, Sternenflotte. Sind doch eigentlich alles ganz töfte Typen. Sind eigentlich ganz okay. Ne? Das war jetzt der große Spoiler. Und Pike spielt Mandoline. Das war's. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Dr. Bob sagen hören. Nein, okay. was passiert in dieser Folge? Das ist eine Mockumentary. Also eine Pseudodokumentation. Ich mag dieses Format sehr. Das macht mir immer wieder Spaß. Allerdings muss man es auch richtig einsetzen. Also entweder macht man wie Modern Family eine ganze Serie draus oder What We Do in the Shadows, What We Did, What We Do in the Shadows oder Fünfzimmerküche Sarg, einen ganzen Film. Oder man bringt halt hin, also mal zwischenrein eine besondere Episode, so eine besondere Folge, wie man das bei MASH auch schon mal getan hat. Und jetzt eben hier Strange New Worlds in der 7. Episode der 3. Staffel, wie gesagt, darf Umberto Ortegas, das ist ein schöner Name, Umberto, das ist der Humbert. Ich glaube, also Ortegas ist ja eigentlich, ich würde sagen, das ist Spanisch, der Name. Umberto, ist das nicht Italienisch? Es ist nicht Hubert auf Deutsch. Hubert auf Italienisch wäre Ubertin oder Ubertino. Der Umberto, das ist der Humberdink, in dem der Humberdink sein Film. Okay, vergeht man das mal. Also der jüngere Bruder, ich glaube, es ist der jüngere Bruder von Lieutenant Ortegas, der ja seit einiger Zeit die Enterprise begleitet. Das ist ja das Flaggschiff. Auch so eine uralte Diskussion: Ist die Enterprise eigentlich damals das Flaggschiff gewesen oder nicht? Eine dieser alten Fragen beschäftigen nun auch den jungen Ortegas. Er fragt, was ist die Sternenflotte? Das ist tatsächlich auch der Titel seiner Dokumentation. Beziehungsweise fragt er, was ist die Föderation? Was unterscheidet eigentlich die Föderation von einem Imperium? Also im Hinblick auf die Sternenflotte ist das die alte Frage, die alte Frage ist, glaube ich, auch der Titel von einer TOS-Episode. Die alte Frage, die Fans umtreibt schon seit, wahrscheinlich seit TOS-Zeiten. Ist die Sternenflotte nun eigentlich eine militärische Organisation oder ist sie es nicht? Es sind einfach nur Leute in Schlafanzügen, die sich mit Rängen anreden und Befehle wenn ich mal Lust habe, befolge ich den Basis befolgen oder sind das Gewohnheitstäter, die nicht denken, sondern nur Befehle befolgen? Und der junge Umberto hat da schon eine recht vorgefertigte Meinung, die er im Lauf seiner Dokumentation ändert. Denn er ist der Meinung, ja, das sind alles gehirnlose Killermaschinen und Soldaten. Und im Lauf dieser Mission, die er da jetzt dokumentiert, kommt er dann doch zu einem anderen Ergebnis. Die sind eigentlich alle ganz okay. Die Sternflotte ist halt so, wie die Leute da drin sind. Und die Leute, die da drin sind, sind innen drin. Mein Gott, ich bin intelligent, was? Herzlich willkommen in Data seinem Hals, dem intelligenten Podcast. Und die Leute in der Sternflotte sind doch eigentlich alle ganz töfte. Und ist doch alles ganz gut. Die Geschichte innerhalb der Geschichte, also die Mission, die er da befolgt, ist folgende. Die Enterprise soll für ein kriegführendes Volk, das mit einem anderen kriegführenden Volk Krieg führt, also im Krieg ist, soll die Enterprise helfen. Beide Völker sind nicht in der Föderation. Aber die einen sind schwächer als die anderen und dann helfen wir denen doch mal. Obwohl die ja irgendwie mit den Klingonen zu tun haben und das ist schon ein seltsamer Befehl. Und was ist denn das jetzt eigentlich, was wir denen da bringen soll an Vorräten? Was soll denn das sein? Naja, überleg doch mal, die sind gerade im Krieg. Was glaubst du, was wir denen jetzt wohl bringen? Hä? Naja, und alles so, was wichtig wäre, dass man das wissen sollte, wenn man ein Gewissen hat und eben nicht Befehle einfach nur stur befolgt, ist geheim. Also müssen sie alles stur befolgen, was sie natürlich nicht so ohne weiteres tun. Also überlegen sie. Es stellt sich nämlich raus, dass das, was sie da transportieren sollen, ist Livestock. Also Livestock, Lebendvieh, also Vieh. Und das ist immer schlecht. Wenn man das Wort Livestock erklingt, dann läuten schon die Alarmglocken. Das kann man heute gar nicht mehr ausschalten. Livestock ist immer problematisch. Und es stellt sich heraus, dass der besagte Livestock, das sind eigentlich Meereswesen, die im Lauf ihrer Evolution sich zu Weltallwesen weiterentwickeln, dass das eine Waffe ist. Eins dieser Wesen müssen die so im Schlepptau zu einem anderen Planeten bringen, zu dem Planeten dieses Volkes, dem sie da helfen sollen. Und weil das Wesen irgendwie nicht selber fliegen kann oder fliegen, aber nicht wirklich und dann doch wirklich, weil es sich ständig verändert. Und wie sich herausstellt, hat das dieses andere Volk dieses Wesen, diesen Weltraumschmetterlingsquallenwal, modifiziert, so dass daraus eine furchtbare Waffe wird, die Strahlung verschießen kann, also eine wirklich schwere, schlimme Waffe. Und das ist natürlich schon ein bisschen ein Problem, aber sie haben ja immer noch ihre Befehle und die müssen wir jetzt schon irgendwie befolgen. Und können wir das ruhig stellen? Das ist eigentlich Euthanasie und so vieles und so jenes und so Gedanken und Bedenken vor allem. Uhura ist speziell die Bedenkenträgerin in dieser Folge. Und Uhura findet dann auch heraus, dass man mit dem Wesen kommunizieren kann. Das machen sie dann. Und als sie das machen und feststellen, das Wesen hat ein eigenes, also kann kommunizieren, ist intelligent und will gar nicht eine böse Waffe sein, sondern will, dass die Enterprise es angreift, weil dann folgt sie der Enterprise quasi, weil. Das ist auch so ein bisschen komisch. Das ist, wenn das Wesen einen eigenen Willen, eine eigene Intelligenz hat, intelligent genug, um der Enterprise zu sagen, ich will sterben, greift mich an. Dann kannst du auch. Also es sagt ihr, greift mich an, wenn ihr mich angreift, dann lasse ich von dem Kriegsschiff der Flickerflui, wie muss es sich heißen, Flickerflui, Flummi, Wummi, Luki, Duki, ich habe den, also keine Ahnung, Namen sind, ich versuche mir gerade die Namen der Schauspieler und Schauspielerinnen zu merken, ich kann mir jetzt gerade wirklich nur sehr schwer Namen von Alien-Völkern oder Alien-Wesen nennen, also das Walwesen hat, also das Weltraum Walschmetterlingsquallenwesen hat jetzt das Kriegsschiff des Alienvolks, das es eigentlich benutzen will, irgendwie in seiner Gewalt und lässt da nicht von ab, sagt der Enterprise aber über Kommunikation mit Uhura, wenn ihr mich angreift, dann lasse ich von denen los, weil dann würde ich euch folgen und dann in die Sonne stürzen. Das kann ich auch, so, von alleine. Mach's aber nicht, wenn ihr nicht. Es scheint eine unwillkürliche Reaktion zu sein, dass dieses Wesen denen folgt, wenn sie angreifen, aber gleichzeitig gesteuert genug, dass das Wesen ihnen das mitteilen kann. Ah, okay. Also, und es ist natürlich Uhura, die das rausfindet. Ich freue mich natürlich, dass es Uhura ist. Habe ja schon mal gesagt, ich freue mich jedes Mal, wenn Uhuras Biografie etwas aufgefüllt wird. Es ist tatsächlich eine sehr Uhura-starke Folge und das ist Celia Gooding ist wirklich toll in dieser Folge. Aber es ist auch immer so ein bisschen so ein blödes Gefühl. Ja, was ist die Sternflotte? Was ist die Föderation? Ein Haufen von Nullen. Das ist ein wirklich großer Haufen von Nichtskönnern, weil man immer wieder irgendwelche kleinen Leute auf irgendeinem kleinen Schiff oder, na gut, hier ist es das Flaggschiff, also auch ein großes Schiff, braucht, die dann irgendwelche Dinge feststellen oder rausfinden können oder machen können, die so Gedanken, Geistesblitze, Blitze. Ich war zu lange in Franken. Ich muss wieder meine Konsonanten unter Kontrolle bekommen. Gedankenblitze haben die eigentlich, ja, warum die? Ich meine, die ganze Föderation ist angefüllt mit Experten und Gremien und die müssen doch eigentlich auf genügend Experten zurückgreifen können, dass irgendjemand von denen mal auf die Idee kommt, könnten wir nicht erstmal versuchen, mit diesem Wesen zu kommunizieren, um rauszufinden, ob es vielleicht intelligent ist, bevor wir das einfach mal so ohne drüber nachzudenken abschleppen? Nee, können wir nicht. Dazu brauchen wir einen kleinen Fähnrich. Fähnrich Uhura, also Ensign. Naja, gut. Das ist jetzt nun mal so geschenkt. Darauf trinke ich eine Tasse Kaffee. Der Rectuccino ist heute wieder besonders lecker. Auf jeden Fall schaffen sie das dann. Dem Alien-Volk wird dann zu verstehen gegeben, wir beschützen jetzt die Wahlwesen. Da wird nichts mehr dran rummodifiziert. Und wenn euch das nicht passt, ja, das Überraschung, das passt denen nicht. Sagen, ey, könnt ihr nicht machen. Wir holen Verstärkung und dann schießen wir euch kaputt. Und dann sagt Pike, halt mal die Füße still, mein Jung. So ist es, so nicht. Wenn du dich mit mir anlegst, dann habe ich die ganze Posse im Nacken. Also es ist wirklich so. Er sagt ihnen, leg dich nicht mit der Föderation an, die Föderation ist stark genug, mit denen willst du nicht. Ich habe Verstärkung. Und dann sagt der andere, mit diesem glaube ich, gibt er dann auch direkt auf. Weil, die Föderation, was ist die Föderation? Die Föderation ist der Stärkere. Ja, jemand mit einer starken Posse im Hintergrund. Schulterschluss mit der Posse, wie wir es früher genannt haben. Ja, na gut, kann man leicht machen, wenn man auch so eine starke Posse wie die Föderation hat oder die Sternflotte. Das ist gerade in dem Moment, wo wir lernen, dass die Sternflotte doch eigentlich ganz nette Typen sind, macht Pike die Nummer hier. Ich habe die Sternflotte hinter mir. Mit denen legst du dich mal lieber nicht an, ne? Halt mal schön die Füße still. Na gut, aber wir haben ja gelernt trotzdem, sie sind alle nett. Und nun ist es ja so, und dann am Ende kriegen wir noch dann schön zu sehen, wie der junge Ortegas noch mit allen ein bisschen Privatleben teilen kann. Also das ist schon sehr, sehr eine 180-Grad-Wendung von dem Anfang. Aber diese Doku selber ist gut gemacht. Auch persönlich genug, dass man die Motivation des Filmemachers, wenn man die jetzt als echten Film nehmen würde, verstehen, der quasi auf einer familiären Mission ist, weil er sich sehr mit seiner Schwester beschäftigt und auch sehr die eigene Motivation dann auch bloßlegt. Also der offenbart sich ja selber auch als jemand, der dann nicht objektiv rangegangen ist. Der hätte das ja alles so schneiden können, dass er da nicht dumm dasteht als jemand, der eigentlich von vornherein eine vorgefestigte Meinung hatte. Aber das macht der junge Ortegas. Er stellt sich da also auch ins Rampenlicht und zeigt uns in dieser Dokumentation also auch diesen Lernprozess, den er selber durchmacht. Und dadurch ist das Ende, das ja auch, wenn es zu einem anderen Punkt gekommen wäre, hätte das auch schmalzig sein können. Die Gro beim lustigen Ping-Pong-Spielen. Nee, Ping-Pong spielen. Ich habe neulich wieder alte Videos aus unserem Fachbereich gesehen im Studium. Ping-Pong spielen im Fachbereich Gestaltung Würzburg. Ja, so ungefähr. Also er darf dann mit allen zusammen essen und die machen lustige Dinge. Und Pike spielt Mandoline für ihn. Das ist echt so schön. Mandoline ist ein tolles Instrument. Ich glaube, das sind Doppelsaiten. Das müssten 4 oder sind es sogar 6 Doppelsaiten. Es ist sehr, sehr elegant, aber kann man auch sehr schön Bluegrass damit spielen. Bluegrass Bands, das ist so Country, ein bisschen in die Richtung, haben eigentlich häufig Mandolinen dabei oder auch Chuck Bands. Ich habe mal eine ganz tolle Bluegrass-Nummer von Rocket Man, na 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 na. Rocket, von wem ist denn Rocket Man? Ist das Elton John? Tut mir leid, drehen sich jetzt wahrscheinlich gerade viele Leute mit Grausen von mir ab und schütteln verzweifelt ihre Köpfe. Nein, okay, also da hatte ich eine tolle Cover-Nummer von Rocket Man mit Mandoline, Banjo und noch so anderem gehört, ganz toll. Und ganz offensichtlich spielt Anson Mount Mandoline, denn das sah schon ziemlich echt aus. Und er sitzt da in seinem Quartier und der junge Ortegas sitzt vor ihm ganz versonnen und hört ihm dazu. Sehr schön. Und sieht auch an anderen Stellen, wenn er im Quartier seiner Schwester ist, die ist am Basteln und Schrauben, die ist ein Schrauber. Das ganze Quartier ist voll mit Ersatzteilen, die ist gerade dabei, einen Motorblock zusammenzusetzen von einem alten Motorrad. Ich möchte sehen, wie die irgendwann die alte Mühle zusammengebastelt hat und dann mit dem Motorrad durch die Gänge der Enterprise düst. Das wäre doch klasse. Das gibt's doch schon mal irgendwo. Bei Babylon 5, oder? Gregor, sag mal Bescheid. War das nicht Garibaldi, der durch die... muss mal schauen, vielleicht hat er das sogar gerade geschrieben. Nee, ich habe eine WhatsApp über was anderes gekriegt. Manchmal nehme ich hier Sachen auf und währenddessen schickt mir der Gregor Sprachnachrichten. Diesmal war er noch nicht schnell genug. Hallo Gregor, wie geht's dir? Sag doch mal, das müsste doch Garibaldi gewesen sein, der mit dem Motorrad durch Babylon 5 gefahren ist. Oder bringe ich da gerade irgendwas total durcheinander? Ich weiß, dass es das noch in der britischen Science-Fiction-Serie Red Dwarf gab, dass da Lister sich mit irgendwie einem Motorrad zusammenbastelt und damit durch die Gänge des verlassenen Raumschiffs fährt, aber ich bilde mir ein, Babylon 5 müsste es auch sein. Naja, was wollte ich denn jetzt? Aber das ist auch, also das hat mir auch sehr gut gefallen, da in dem Quartier. Ja, jetzt habe ich total den Faden verloren. Naja, also, die Frage, ist die Sternflotte nun Militär oder ist sie nicht Militär? Das ist so eine Frage unter Fans, die gibt es schon ewig. Und ganz ehrlich, sie ermüdet mich mittlerweile. Nicht, dass sie nicht interessant wäre, sie ist interessant. Die kann man wirklich lang und breit diskutieren mit allen Facetten. Und wir haben da auch schon mal drüber diskutiert, ganz am Anfang, vor Jahren, in den allerersten Episoden, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, oder auch nicht, vielleicht ist es eine falsche Erinnerung, aber in meiner Erfahrung führt diese Diskussion nie zu irgendwas. Es gibt da drei Fraktionen. Die eine Gruppe, die ganz klar sagt, natürlich ist das Militär. Die andere Sache sagt, das ist nicht Militär. Und beide Gruppen lassen sich durch nichts vom Gegenteil ihrer Meinung zu überzeugen. Und die dritte Gruppe, die steht zwischendrin und sagt, ja, ich bin mir da nicht sicher. Und die kann so mal so sein. Und am Ende kommt die auch zu keinem Ergebnis. Und irgendwie hat man es dann irgendwann wünscht man sich, man könnte über was anderes reden. Schuhe zum Beispiel. Nein, also ich weiß nicht. Also es ist sicher interessant, aber ich persönlich finde, dass diese Meta-Ebene schon reichlich spät kommt, um damit in die Serie einzudringen. Vor allem so oder so, wir Fans wissen doch, dass die Jungs und Mädels, deren Abenteuer wir da anschauen, also jeweils die Besatzung der jeweiligen Raumschiffe oder Raumstation, dass die doch eigentlich zu den Guten gehören. Die haben zwar auch nicht immer alle blütenrein weiße Westen, aber andererseits auch nicht so viel Dreck am Stecken, wie es zum Beispiel bei Battlestar Galactica ist, wo man am Ende der Serie eigentlich überrascht war, wenn man hätte feststellen können, dass da überhaupt noch irgendjemand mit einer halbwegs unbefleckten Weste rauskam, wo ich mir gerade sicher bin, dass es auch nicht der Fall war. Und hier, ja, wir wissen doch, am Ende des Tages sind die alle bei den Guten. Ne? Können wir mit den kleinen Dingen, die so anstellen, können wir leben. Das sind nie wirklich die Bösen, ob das jetzt Militär ist oder nicht. Und das ist eben das, was der junge Ortegas lernen musste, weswegen für uns auch diese Erkenntnis mit diesem Weltraumquallen-Schmetterlingswal, dass das in Wirklichkeit ein fühlendes Wesen ist und eine Waffe, die dahin gezüchtet wurde und dass wir dem helfen, ja, das ist keine große Überraschung, das war ein bisschen vorhersehbar. In dem Moment, wo der Wal aus dem Meer auftaucht und ins Weltall fliegt, hast du schon so eine Ahnung gehabt, was gleich als nächstes passiert. Und es passiert ja auch gleich als nächstes. Da wird nicht irgendwie eine lange Nummer draus gemacht, dass wir dann am Ende sagen, nein, das hätte ich ja gar nie gedacht, die letzte Dreiviertelstunde, sondern es ist klar, was jetzt kommt und es kommt dann auch recht schnell. Was es nicht schlecht macht. Es ist insgesamt eine gute Folge und die Sache mit dem Weltraumschmetterlingswal ist toll. Mir gefällt das richtig gut. Das ist sehr schön in Szene gesetzt. Es ist gut erzählt. Das ist spannend mit den Kommunikationsversuchen. Erst macht das Spock auf einem Shuttle. Dann macht das Uhura. Das ist ganz, ganz toll. Es gefällt mir wirklich, wirklich gut. Da ist nichts Negatives dran. Aber es ist halt keine große Überraschung. Dafür sind wir einfach schon zu abgebrüht. Wir kennen das alle schon. Gut. Macht nichts. Der junge Ortegas dagegen, für den ist das alles noch relativ neu. Der war jetzt eine Weile mit dabei, musste das auch erstmal lernen. Also so gesehen, was soll man da jetzt machen? Dass er am Ende zu der Erkenntnis kommt, die sind alle dann doch irgendwie gut, ist auch keine große Überraschung, denn das ist auch vorhersehbar. Es wäre seltsam, wenn es anders wäre. Macht's aber auch nicht schlechter. Ist halt keine Folge mit einem großen Plot-Twist, sondern na gut, es ist halt wie es ist, handfest. Und es ist eine schöne, schöne Sache mit der Mockumentary, das gefällt mir. Wie er immer mit seiner Drohne rumschwirrt, man sieht, also man hat ja in den Folgen davor ihn immer die Crew überall begleiten sehen und hat überall diese kleine Drohne rumschwirren gesehen und hin und wieder mal Ausschnitte aus dem Filmmaterial, das er gerade aufgenommen hat. Und nun sehen wir es komplett. Nur das Filmmaterial, den fertig geschnittenen Film, eine Mischung aus den Aufnahmen aus der Drohne, aus Sicherheitskameras, aus Kameras von der Brücke. Das ist gut gemacht. Das ist schön zusammengeschnitten, auch immer wieder Bildstörungen, wenn gerade irgendwas passiert. Alles hilft, die Spannung zu tragen. Auch wenn er von der Brücke verbannt wird und dann aber irgendwie es schafft, die Drohne noch so da irgendwo zu verstecken und man sieht so aus dem Winkel, dass er das jetzt heimlich filmt und dann entdeckt Uhura das und dann ist sie sauer, wie filmst du das gerade? Und da gehen dann auch drohende romantische Beziehungen, drohen da auch in die Brüche zu gehen zwischen den beiden, weil das, was er da macht, ist schon ein bisschen link. Er missbraucht eigentlich ihr Vertrauen, indem er ein persönliches Gespräch führt und ihr aber nicht sagt, dass er das filmt. Nun gut, das ist dann auch so die Frage, wie man als Filmemacher, wie ethisch geht man als Filmemacher vor, wenn man zu sehr Rücksicht nimmt und zu sehr Distanz hält, hat man am Ende kein gutes Filmmaterial. Wenn man einfach aber nur darauf Wert legt, gutes Filmmaterial zu machen und das ohne Rücksicht auf persönliche Verluste, also ohne Rücksicht, quasi im sprichwörtlichen Sinn über Leichen geht, dann hat man am Ende alle möglichen Freunde verloren, im schlimmsten Fall, aber einen guten Film gemacht. Und das hält sich hier ganz, das Thema ist hier auch gut behandelt, eben weil der junge Ortegas das in seine Dokumentation eben auch reinbringt und auch nicht verheimlicht. Wieder jetzt gerade, ich bin gerade wieder auf der Ebene, dass dieser Film tatsächlich echt ist. Muss man bei sowas immer ein bisschen, es fällt mir tatsächlich immer ein bisschen schwer, aber ihr versteht schon, was ich meine. Okay, also, was habe ich irgendwas verloren? Ja, so, mal überlegen, was gibt's noch? Ach ja, Celia Gooding spielt ganz toll. Es gibt eine Stelle, da ist Umberto auch wirklich link. Er hat scheinbar schon vorher recherchiert. Er hat scheinbar auch für viele andere schon vorrecherchiert, also die Antworten, die sie ihm geben, die werden dann mal gerne anderen Quellen gegenübergestellt, zum Beispiel Dr. Mbenga, der sagt, ich bin nur Arzt, ich habe im Krieg auch nur den Feldchirurgen gemacht, ich habe da keine Ahnung von Kriegsführung, und dann wird mal eben seine Akte aufgerufen, in der er Special Forces war und alle belastenden Stellen geschwärzt, aber trotzdem ziemlich deutlich macht, das hat gerade nicht ganz gestimmt, und das merkt man auch. Benga merkt man es schon an, wie unangenehm ihm diese Fragen schon sind. Und bei Uhura geht er auch noch mal einen Schritt weiter, was ich ihm so schnell nicht verziehen hätte an ihrer Stelle. Er fragt sie aus, noch am, 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 am also am Anfang, mehr so Anfang der Geschichte, über ihre Zeit in der Akademie und ob sie da Freunde hatte. Und sie meint, ja, ach, ich hatte eigentlich nur eine Freundin, das war Helena Jo, hieß die, glaube ich. Ja, aber wir haben irgendwie den Kontakt verloren. Und er sagt ihr, wusstest du, dass Helena Jo unter den Toten der... Wie hieß denn das Raumschiff? Das Raumschiff, das am Ende der in dem Cliffhanger zwischen zweiter und dritter Staffel, wir haben drüber gesprochen, mit Tanja habe ich drüber gesprochen, dieses Raumschiff von Captain Battelle, das zerstört wurde. Wusstest du, dass sie auf dem Raumschiff war und Uhura ist vollkommen vor den Kopf geschlagen. Das ist ein absoluter Tiefschlag, weil sie es nicht wusste. Weil sie nicht wusste, dass ihre einzige Freundin von der Sternflotte bei diesem Raumschiffunglück gestorben ist, bei dem sie ja letzten Endes sogar noch dabei war. Sie sind gekommen, um zur Rettungsmission, das Raumschiff, das war schon ein Wrack. Es waren keine Leute mehr lebend an Bord, was man aber auch nicht überprüfen konnte. Und dann haben sie ja das Raumschiff auf den Planeten stürzen lassen. Was der in dem Moment alles durch den Kopf gegangen sein muss, das muss schlimm gewesen sein. Und das hat man dem Schauspiel von Celia Gooding, dem mimischen Schauspiel, so gut angesehen. Auch der Moment, wo sie versucht, das so ein bisschen wegzulachen, indem sie versucht zu erklären, ach ja, ich hatte auch nicht immer alle Namen gelesen. Und im nächsten Moment entgleisen ihr wieder die Gesichtszüge, weil das jetzt gerade bei ihr ankommt, was das bedeutet. Und allein, dass Umberto ihr das in so einem Moment sagt, er hat diese Information schon gehabt und er hat den Moment dieses Interviews abgewartet, um ihr das brühwarm zu sagen, um die Kamera auf ihr Gesicht drauf zu halten. Also da wäre ich an ihrer Stelle nicht so verzeihend gewesen. Das ist schon, naja, schon recht heftig. Okay. Ja, ich weiß gar nicht. Es ist so eine Folge, die eigentlich schon so viel selber kommentiert, weil das halt so eine Metaebene ist. Also ich jetzt gar nicht weiß, hätte ich jetzt so viel kommentieren müssen? Musste ich das jetzt alles sagen? Ich möchte noch ein paar Kleinigkeiten bringen, die mir aufgefallen waren. Ja, Pike mit der Mandoline, das habe ich schon erzählt. Auch am Ende, wo sie kochen, fand ich nochmal ein schönes kleines Detail. Pike kocht ja wieder wie der Weltmeister. Es gibt irgendeinen riesen Krustenbraten, der Wahnsinn, wo er das herholt. Aber irgendwo ist auch in dem Buffet, es ist wieder so eine Captains-Gesellschaft, so ein Captains-Dinner. Und auch Umberto ist eingeladen, also er ist immer noch, sie sind immer noch alle Freunde mit ihm und alles. Und an einer Stelle ist Number One, also Una, isst etwas und die Kamera ist so drauf und sie hält die Kamera weg. Die Frau will nicht beim Essen gefilmt werden, kann man verstehen. In dem Fall, weil nach dem allen leckeren Zeug, was da Pike kocht, isst sie einen roten Würfel. Soylent Red. Wahrscheinlich. Oder nicht Soylent. Also Soylent Green ist Menschenfleisch, Soylent Red Tellariten. Fleisch. Nein, kennt ihr noch aus der alten Serie, aus TOS, die Stelle mit dem Empfang, das müsste die Reise nach... Also es ist der Empfang an Bord der Enterprise für die Botschafter, da ist Spocks Vater dabei, zum ersten Mal Sarek tritt da zum ersten Mal auf, das sind Tellariten an Bord, das sind Andorianer und das, was da zum Essen gereicht wird, sind bunte Würfel, bunte Gelatinewürfel und Una isst gerade einen solcher bunten Gelatinewürfel, obwohl es so viel leckerere Sachen auf diesem Buffet gibt. Das ist schön. So, was habe ich noch? Die Enterprise, die alte Enterprise, und zwar nicht die alte TOS Enterprise, sondern die alte Archer Enterprise, taucht an irgendeiner Stelle nämlich auf. Irgendwo bei irgendeiner Krise, wo es gerade alle schüttelt und rüttelt und die Funken springen und die Bildschirme wackeln und zittern, taucht auf irgendeinem der kleinen Bildschirme, ich glaube auf dem Flur, die alte Archer Enterprise wieder auf. Dieses schöne alte Schiff, das fand ich nett. Das ist ein nettes Detail, ich weiß nicht warum, vielleicht war es das konnte der Krankenpfleger gewesen sein, der dann neulich, ich habe doch neulich komplett das Ende vergessen, den Blip, In der Folge mit der archäologischen Ausgrabung, wo der junge Krankenpfleger von einer bösen Wesenheit besessen wird und dann am Ende in den Transporterstrahl-Buffer gesperrt wird und dann aber irgendwie scheinbar doch in der Enterprise herumgegeistert hat. Der ist das. Der ist das. Der hat das Bild von der alten Enterprise mal eben hochgeholt, weil der so ein Enterprise-Fan war. Aber dann heißt das ja eigentlich, dass er da eingesperrt ist und nicht das böse Wesen. Das macht also als Theorie ungefähr genauso viel Sinn wie alle anderen Fantheorien. Okay, was noch? Dr. Mbenga, da fällt mir dann ein. Die Medizin im 23. Jahrhundert. Die Human- und Alien-Medizin ist ja so viel weiter. Also wir können Augen reproduzieren, was im 24. Jahrhundert bei Geordi ja noch nicht funktioniert hat. Der musste ein Visor, da gibt natürlich tausend Gründe und so weiter. Das ist schon klar. Wir können Hände reproduzieren. Erikas Hand, es ist keine kybernetische, vielleicht ist es auch eine kybernetische, aber sie scheint nachgewachsen zu sein. Das geht. Alles 23. Jahrhundert, die Medizin ist da schon, die ist da nicht so weit, wie sie sein sollte, sondern irgendwie viel weiter. Aber die Tiermedizin, die ist noch nicht so weit. Pike erzählt davon, dass er ein Bronco eingeritten hat, also ein Wildpferd, warum man das nicht einfach lässt und dieses Wildpferd wild sein lässt, das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Lass das doch, das arme Tier, es will nicht geritten werden. Menno. Also, und das wäre so wild und dann wäre das gestürzt und hätte sich eine Rippe in die Lunge gebohrt. Und das war so schlimm, erzählt Pike, da konnte man nichts mehr machen und so furchtbar das auch ist, aber er hat getan, was getan werden musste. Er hat nämlich mal den tiermedizinischen Notruf angerufen in der Tierklinik auf der anderen Seite des Planeten und gesagt, können Sie mal eben einen Punkt-zu-Punkt-Materie-Transfer machen? Mein Pferd ist gestürzt, beamen Sie das mal eben rüber in die Klinik und operieren Sie das mal. Wir sind doch hier im 23. Jahrhundert, da müssten Sie doch eigentlich eine Pferdelunge flicken können. Nö, also zumindest, also ich, vielleicht hat er das ja auch tatsächlich gesagt. Er hat einfach nur gesagt, das Nötigste muss getan werden und dem Blick von Una, die da neben ihm sitzt und so, zufolge, hat er wohl das Pferd erschossen. Das finde ich, okay, also, nee, ich habe zwar auch schon mal Pferdewurst und Pferdesalami gegessen, okay, gut, es ist, ich gebe es zu, ich bin ein Heuchler, ich trinke nur einen Schluck Cracklacino. Immerhin habe ich noch nie lebendiges Gach gegessen. So, lassen wir jetzt heute mal so sein. Ich habe eine schöne Postkarte bekommen von Gustav Klimt. Nein, ich habe eine von Sabine bekommen. Eine Gustav Klimt Postkarte aus Wien. Gustav Klimt, das Motiv, der Kuss, the kiss, le baiser, il bacio. Le baiser ist diese weiße, knusprige Schaumzuckersache. Oh, sehr geil. Und bacio, das sind ja diese Nussschokoladenkügelchen, aus denen so leckere Eiscreme gemacht wird. Jawohl, Gustav Klimt wusste was. Nein, was gut ist. Okay, Gustav Klimt, toller Maler. Ich liebe das. Der einzige, dem ich die Benutzung von Goldfarbe legitim zugestehe. Ich habe mal Goldfarbe aus Versehen in einem meiner Bilder benutzt. Ich hätte es am liebsten weggeschmissen. Ich habe wirklich erst, das Licht war schlecht und ich habe es erst, als dann nachher die Sonne drauf geschienen hat, gemerkt, dass es glitzert und ich dachte, scheiße, nein, das war Gold. Das geht gar nicht. Goldfarbe in Bildern geht einfach gar nicht. Gustav Klimt, der konnte das, der durfte das. So, lieber Felo, herzliche Grüße aus dem Kurzurlaub in Wien. Sende dir Sabine. Bis bald mal wieder im Podcast. Vielen Dank, Sabine, und ja, bis bald mal wieder im Podcast, da stimme ich dir zu. Das hoffe ich doch, dass das mal wieder klappt. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wenn ihr auch Postkarten schreiben wollt, ich freue mich immer noch sehr, ganz, ganz toll drüber. Die Adresse findet ihr im Impressum. E-Mails ist momentan eher nicht zu empfehlen zu schreiben, weil ich fürchte, die kommen nicht an. Auch das E-Mail-Formular bitte erstmal lieber nicht benutzen. Schreibt einfach Kommentare unter den Beitrag im Blog unter data-sein-salz.de findet ihr das. Oder auf Facebook oder auf Blue Sky. Das sind soweit alle sozialen Medien. Und da hat der gute Chrysomeles neulich geschrieben, eine nette E-Mail, und ich glaube, das war zur Folge Data seine Ü30-Party, Logan's Run, Flucht ins 23. Jahrhundert, eine der Folgen, die überraschend viele Downloads bekommen hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, das lag an dem Titel Logan's Run, weil die meisten den mit Wolverine verwechselt haben. Wahrscheinlich haben sie dann recht schnell abgeschaltet. Das kann ich nämlich leider tatsächlich nicht überprüfen, wie viele Folgen bis zum Ende durchgehört werden. Ich hoffe, ihr hört es noch bis zum Ende, das dauert nicht mehr lange. Und Chrysomeles hat geschrieben, du hast selbstverständlich immer ganz tolle Co-Hosts. Ja, stimmt, habe ich. Aber ich liebe deine Solo-Ersteindrücke gerade sehr. Ob ich nun zustimmend nicke oder verzweifelt Kopfschüttel. Jawohl. Und ich glaube, ich muss mir echt mal die Logan's Run-Serie besorgen. Ich hatte ehrlich keine Ahnung, dass es eine Serie zu Logan's Run gab. Gab's aber aus dem Jahr 1977. Und der Film war von 76. Also kurzlebig. Aber da muss ich mal schauen. Die muss ja noch irgendwo im Internet zu finden sein. Im Zweifel findet man sowas immer gerne bei archive.org, aber es ist in der Regel auch so, irgendwo zu finden. Und im Zweifelsfall kriegt man sowas auch einfach irgendwie auf DVD. Also das schon. Und das mit dem zustimmend Nicken und verzweifelt Kopfschütteln, ja, hat mich tatsächlich gefreut. Zustimmend nicken freut mich immer, weil ich mich dann natürlich, dann ist mein Ego geschmeichelt und gestreichelt und alles. Aber natürlich dürft ihr auch verzweifelt Kopfschütteln über den Schluss, den ich da daherrede. Das war wohl gerade bei Logan's Run möglicherweise recht stark, weil das war ein Rant, den ich da abgelassen habe. Und ich weiß, dass der Film trotz allem bei Science-Fiction-Fans, gerade bei klassischen Fans klassischer Science-Fiction, sehr beliebt ist und dass ich da dann nicht so sehr auf Verständnis stoße, wie das vielleicht sonst der Fall ist, ist klar. Ich habe aber auch wirklich ein bisschen mit dem Hintergedanken mich nicht erstmal drum bemüht, ob in meiner Co-Host-Podcast-Bubble irgendjemand vielleicht auch noch Lust hat, über den Film zu reden, hätte ich bestimmt Leute gefunden. Da gibt es genügend, die alte Science-Fiction mögen. Halt auch so ein bisschen in dem Gedanke, ich wollte einfach gerade wirklich einen Rant ablassen. Und wenn ich dann einen Gast oder eine Gästin da habe, dann kann ich das nicht so. Dann das ist so ein Kontrollmechanismus dann. Da benehme ich mich dann besser und gehe mehr auf andere Meinungen ein. Und allein, dass es dann andere Meinungen gibt, sorgen ja schon auch dafür, dass das nicht so extrem wird. Und deswegen ist in dem Fall verzweifeltes Kopfschütteln oder auch verständnisloses, was macht der da eigentlich? Was redet der da? Durchaus angebracht. Das ist aber generell auch sowieso angebracht. Also vielen Dank, Chrysomeles. Ich bedanke mich jetzt bei euch da draußen fürs Zuhören. Das habt ihr wie immer hervorragend gemacht. Wenn ihr bis hierhin durchgehört habt, kopfnickend und kopfschüttelnd, was immer ihr jetzt gerade machen wolltet. Und in dem Sinne beende ich jetzt diesen Ersteindruck. Ihr wisst, was zu tun ist. Kommentieren oder teilen oder Wunschliste geht auch. Kein Pflicht, kein Sponsoring und ist einfach nur Wunschliste. In dem Sinne, macht's gut, lebt flott. Und in Frieden. Oh,
eine Produktion des Podcast-Imperiums.